heute reiten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und wenn ihr zu den Podcast-Hörerinnen und Hörern gehört, die die Episode immer ganz aktuell hören, also am Freitag ab 15 Uhr, dann hoffe ich, ihr habt da, wo ihr lebt, genauso grandioses Wetter wie wir heute und hört die heutige Episode irgendwo da draußen in der Natur und unter freiem Himmel. Falls dem so sein sollte, dann könnte es gut sein, dass ihr über unsere heutige Wildpflanze, die Herbstzeitlose, stolpert. Also gut aufpassen. Sie zu zertreten wäre wirklich schade. Ist schon schön, wenn man so unterwegs ist und auf einmal vor sich einen lila Blütenteppich sieht. Blüten, die einen im ersten Moment an Krokusse erinnern. Doch verwandt sind die Krokusse und die Herbstzeitlosen nicht miteinander. Die Krokusse werden den Schwertlilien, botanisch Iridaceae, zugeordnet, wohingegen die Herbstzeitlosen zu den Liliengewächsen, den Liliales, gezählt werden. Weil sie aber den Krokussen optisch so sehr ähneln, bezeichnet der Volksmund die Herbstzeitlose als Giftkrokusse. Und so weisen auch viele der anderen volkstümlichen Namen bereits auf ihre Giftigkeit hin, wie zum Beispiel Giftblume oder, wie kann es anders sein, Teufelsbrot. Der Name Michaeliblume hingegen zeigt uns, wann die Blütezeit der Herbstzeitlosen wohl zu erwarten ist. Das Michaelifest wird am 29. September gefeiert und ist auch heute noch ein ziemlich sicheres Datum für das Blühen der Herbstzeitlosen. Die starke Giftigkeit der Herbstzeitlosen lässt sich aber auch aus ihrem botanischen Namen Colchium autumnale ableiten, wenn man denn ein bisschen in die alte griechische Mythologie schaut. Colchicum leitet sich vom griechischen Colchikon, das Zeitlose, ab. Colchis wiederum ist das Zauberland der alten Griechen. Beherrscht wurde Colchis, das Zauberland von Hekate, der Herrin des Zaubers und des nächtlichen Unwesens, zusammen mit ihren Töchtern, den Zauberinnen Medea und Kirke. Im Garten der Hekate wuchsen viele giftige und tödlich wirkende Gewächse. So der Schierling, die Tollkirsche, der weiße Germer und eben auch die Herbstzeitlose. Genannt Ephemoren oder Euphemoren, was übersetzt so viel wie die an einem Tag Tötende bedeutet. Bekannt und beschrieben als Gift, aber auch als Heilpflanze, ist die Herbstzeitlose bereits schon sehr, sehr lange. Im Papyrus Eber, benannt nach Georg Ebers, der die Schriftrolle mit ca. 20 Metern Gesamtlänge 1873 im ägyptischen Luxor erworben hatte, wird die Behandlung von Gelenkkrankheiten und Gicht im alten Ägypten mit der Herbstzeitlosen erwähnt. Im antiken Griechenland wurde die Herbstzeitlose als drastisches Abführmittel verwendet, obwohl auch da bereits die starke Giftigkeit bekannt war. Dioskurides schrieb, dass die Einnahme von Teilen dieser Pflanze zum Würgen und Ersticken und schließlich zum Tod führen würde. Um die starke Giftigkeit wussten auch unsere alten Heilerinnen und Heiler und mahnten einen vorsichtigen Umgang mit der Pflanze an. Hildegard von Bingen schrieb dazu: Sie taugt keinem Menschen zum Essen. Würde ein Mensch sie aber essen, dann wird in der Folgezeit auch sein Fleisch zurückgehen, so sehr, dass er oft daran stirbt. Tatsächlich ist es so, dass das Gift der Herbstzeitlosen, das Colchicin, ein Zellgift ist, das Körperzellen zerstört. Bereits ein Gramm des Samens kann tödlich sein. Im Übrigen sei gesagt, dass alle Teile der Herbstzeitlosen giftig sind. Und trotz all diesem Wissen über die Giftigkeit wurde die Herbstzeitlose in der Volksheilkunde immer wieder eingesetzt. So zum Beispiel bei Gicht, bei Rheumatismus, Wassersucht, Harnleiden oder auch bei Hauttumoren. Wobei es dann wiederum leider immer wieder zu starken Vergiftungen kam, die dann auch oft tödlich endeten. Etwas ungefährlicher schien die äußerliche Anwendung bei Kopfläusen. In Oberösterreich wurde dafür eine sogenannte Lausschmier aus den Blüten zusammen mit den Zwiebeln zubereitet und auf dem Kopf verrieben. Heute sieht es mit den Herbstzeitlosen ähnlich und doch ganz anders aus. Die Pharmakologie hat sich der Herbstzeitlosen angenommen. Die seit der Antike genutzte Anwendung bei Gicht- und Gelenkerkrankungen ist auch in der Moderne angekommen, aber eben nur anders, isoliert und standardisiert, in Form von Phytotherapeutika. So wird das aus der Pflanze isolierte Kolchicin in Fertigarzneimitteln gegen den akuten Gichtanfall und auch als sogenannte Off-Label-Behandlung des familiären Mittelmeerfiebers eingesetzt. Geforscht wird aber auch am Einsatz der Herbstzeitlosen im Bereich der Chirurgie. Genauer beim Einsatz in Verbindung mit Stent-Implantationen. Nach solchen Eingriffen kommt es häufig zur Ausbildung von sogenannten Restenosen, wodurch ein erneuter chirurgischer Eingriff notwendig wird. Durch klinische Studien konnte belegt werden, dass eine niedrig dosierte Kolchizinbehandlung die Restenosierung verhindern kann und damit auch ein weiterer Eingriff. An weiteren Einsatzgebieten, wie bei einer akuten Perikarditis, also der Entzündung des Herzbeutels, und auch für den Einsatz als Zytostatikum bei Krebserkrankungen, wird weiterhin fleißig geforscht. Für so eine kleine, hübsche Pflanze, die mich trotz besseren Wissens immer noch an Krokusse denken lässt, ist das schon ein ordentliches Potenzial an Gefahr und auch potenzieller Heilkraft. Wer jetzt aber meint, vor Vergiftungserscheinungen gefeit zu sein, weil man die Pflanze eh nicht isst oder was auch immer, dem sei gesagt, dass das nicht unbedingt zwingend so sein muss. Es kommt nämlich immer wieder, Gott sei Dank selten, zu Vergiftungsfällen, bei denen man der Ursache nicht sofort auf den Grund kommt. Zum Beispiel zu Vergiftungserscheinungen nach dem Genuss von Schaf- oder Ziegenmilch. Im Gegensatz zu allen anderen Tieren, Nutztieren, scheinen Schafe und Ziegen die Herbstzeitlosen relativ gut und ohne Schaden verdauen zu können. Angeblich können sie sogar größere Mengen davon vertragen. Aber, und das ist der springende Punkt, das Gift geht in die Milch über. Und so kommt es immer wieder mal zu Vergiftungsfällen. Erste Anzeichen sind dann beispielsweise Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle. Und hier helfen dann auch keine Hausmittelchen mehr. Der Weg in die Klinik ist zwingend angezeigt. In der Homöopathie hingegen dienen die Inhaltsstoffe der Herbstzeitlosen als Reiz. Die Anwendungsgebiete sind ähnlich wie in der Phytotherapie, also rheumatische Beschwerden, Gicht und Verdauungsprobleme. Die Anwendungsgebiete werden allerdings ausgeweitet auf Schmerzen in den Gelenken, auf Übelkeit, vor allen Dingen die Schwangerschaftsübelkeit, auf Magenschmerzen und Wetterfühligkeit. Und sehr, sehr schön finde ich ein Einsatzgebiet im Bereich der Blütenessenzen. Eine Beschreibung, die ich euch gern einfach mal vorlesen möchte. Autumn-Krokus-Essenz begleitet und bestärkt uns auf dem Weg in die Zukunft. Sie verringert die Angst vor Zukünftigem und lässt uns erkennen, dass die Zukunft nicht eine Fortführung der schlechten Vergangenheit sein muss. Die Essenz bringt Zuversicht und Hoffnung. Sie hilft, wenn wir im Jetzt aus der Realität entgleiten möchten. Innere Leere oder Enttäuschung weicht Glauben und Lebensmut. Die Essenz hilft, wenn man mit seinem Schicksal hadert, nach Besserung zu streben. Ganz ehrlich, momentan würde ich diese Essenz gerne Liter, nein Hektoliterweise überall versprühen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Zu meinem Lieblingsthema, dem Räuchern, kann ich euch in Verbindung mit der Herbstzeitlosen leider keine Erfahrungen mitteilen. Zu groß war bisher mein Respekt vor der Giftigkeit dieser Schönheit. Ich erfreue mich tatsächlich lieber an ihrem Anblick, wenn sie sich als bunte Tupfen auf den noch grünen Wiesen zeigen. Ihr Auftauchen bedeutet immer das Ankündigen des Herbstes, den Beginn des Frühherbstes. Wer wie ich den Herbst als liebste Jahreszeit auserkoren hat, der freut sich dann natürlich doppelt über den Anblick. Und wie schon Hieronymus Bock sagte, diese nackten Blumen bringen den Herbst, vermahnen uns gegen den Winter zu rüsten und die Stuben zu wärmen. Und weil die Themengebiete zur Herbstzeitlosen jetzt nicht allzu groß sind im Vergleich zu manch anderen Pflanzen, darf dafür die Lyrik den Abschluss machen. Ein Gedicht des Theologen Karl Gerock, aber er war halt nicht nur Theologe, sondern auch Lyriker, und er widmete den Herbstzeitlosen folgendes Gedicht. Blühst du wieder, Herbstzeitlose, blassgefärbte, düftelose, großgewiegt vom rauen Wind, du des Sommers letztes Kind? Blühst auf herbstlich feuchten Matten in des Waldhalls stillen Schatten, wo die grauen Weiden stehen, wo die leisen Bächlein gehen. Während schon das Jahr im Sterben, schon die Wälder sich entfärben, von geschorenen Wiesenplan blickst du mich noch tröstlich an. Ich finde dieses Gedicht tatsächlich wunderschön und je öfter ich es lese, umso mehr. Wenn ihr also zufälligerweise gerade draußen unterwegs seid, wenn ihr diese Episode hört, dann freut euch über eine Begegnung mit der Herbstzeitlosen. Lasst euch ein wenig mit ihr ein, lasst Augen, Herz und Geist sich daran erfreuen und vielleicht auch die Gedanken dazu schweifen. Ja, das war sie, die Episode zur Herbstzeitlosen. In der nächsten Episode wird's wieder um eine eher giftige, aber dafür auch als mystisch geltende Pflanze gehen. Den Wurmfarn. Und ich freue mich drauf. Euch wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Bereitet euch schon mal gut auf die sinkende Temperaturen vor. Hey, früher dunkel, ein bisschen ungemütlich draußen, kann drinnen umso kuscheliger sein. Oder Miegerle, wie man bei uns sagt. Ich freue mich auf euch und auf den Wurmfarn in 2 Wochen. Bis dahin und wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.